Egal, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ist egal.
Gut vorbereitet.
Wie immer.
Meisterhaft.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Unser Lieblingspodcast von allen. Mhm. Bevor ich meine Mitstreiter hier vorstelle, den schon alle sowieso kennen, möchte ich nochmal auf die, es kommen immer wieder auch Kommentare, Bewertungen. Aber wir merken die, da wir öffnen ganz viele Möglichkeiten für die Zuhörerinnen, so dass sie uns Kommentare, nette Kommentare hinterlassen dürfen können. Bewerten ist ganz wichtig für uns. Wir haben sehr viel Druck hier von der Geschäftsleitung und müssen die Zahlen schon ein bisschen nach oben kurbeln. Also, ich denke, bis Ende des Jahres haben wir die Millionen Bewertungen. Aber es ist noch ein bisschen Arbeit bis dahin und wir freuen uns auf jede Bewertung, die jetzt rein.
Ja, das wäre ganz toll, weil das macht uns sichtbarer auch.
Hallo Raoul.
Für andere. Achso, hallo. Apropos Geschäftsleitung, sag mal, hast du nicht von denen mal ein Doppelalbum von Ecstasy bekommen? Hast du dich dafür bedankt?
Einfach vielen Mal.
Ja,
genau,
okay.
Ich wollte auch reinhören.
Ja, ja. Er ist mit Tränen aus dem Zimmer gegangen. Ja.
Genau. Hallo Jim.
Hallöchen.
Ja, ich mache wahrscheinlich die schwierigste Sendung meines Lebens.
Oh.
Ich habe vorher geduscht noch, ich habe noch meditiert und...
Machst du keinen Jacques Brel heute?
Nein.
Oh.
Heute mache ich eine Sendung, die, aber trotzdem, alle, die jetzt hören, bitte nicht gleich aufhören zu hören. Wir starten mit einem klassischen Stück von einem sehr berühmten deutschen Musiker, Komponist. Aber wird noch groovy und wird noch spannend. Also einfach nicht immer dranbleiben erstmal, ne? Nicht wie bei Instagram und so, dass man direkt hier wegwischt und so. Nein. Manche Sachen brauchen ein bisschen Zeit. Und wir hören in einem ersten Stück, den die meisten kennen werden. Und sprechen gleich darüber.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wir wissen nie, was kommt. Wie unser Prinzip in der Sendung ist ja, dass einer aus dem Kreis stellt ein Thema vor und die anderen kennen es nicht und müssen dann ad hoc drauf reagieren und wir werden gespannt sein jetzt, was uns Stefan da bietet.
Genau.
Hey, jetzt kam das, was man kannte.
Ja.
Du hast es runtergescrollt.
So, ihr kennt diesen Stück, oder?
Ja. Das war der funkige Teil, ne?
Genau. Das ist ja von Camila Morana, von Karl Orff. Und es geht heute zum großen Teil um Karl Orff, aber nicht nur um Karl Orff. Aber ich denke, ich mag dieses Stück, ist sein bekanntestes Werk. Die Camila Morana und vor allem diese Öffnungsstück, O Fortuna. Und ich denke, ein bisschen reingucken in diesem Stück ist hilfreich, um zu verstehen, worum es heute geht. Wisst ihr eigentlich, worum es geht in diese Camila Burana?
Ich glaube, der Papst kauft sich eine Schallplatte und spielt die auf einem Billig-Equipment ab. So habe ich es damals mir erschlossen.
Das glaube ich nicht.
Das sind, also ich kenne diese Musik aus meiner Kindheit, aus Filmen wie Conan, also eher so eine Musik, die ich lange mit so Sieg, so siegreiche Musik, so richtig man das deutsche Volk geht über sich hinaus und es geht um Sieg und dann nicht nur das deutsche Volk, aber das ist man findet, und dabei sind das Texten, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Das sind profane Texte aus dem 11., 20., 12. Jahrhundert, sehr spannende Texte, teilweise in Mittelhochdeutsch, in Latein und Altfranzösisch, die eigentlich sehr universell sind. Es geht um die Wechselhaftigkeit des Glückes, so Fortuna, und dann geht es um die Kurzlebigkeit des Lebens, es geht um Frühling, es geht um natürlich Genuss, aber auch Gefahr von Trinken und Wollust. Darum handeln diesen Texten. Und man muss sagen, okay, das ist erstmal nicht unbedingt, was man direkt mit dieser Musik verbinden würde. Also es gibt noch spätere Stücke. So. Naja, aber auch hier fällt auf, sehr viel Schlagwerk, mächtige Chor, interessante, sehr kurze Attack, ne, so wirklich, und auch prägnant. für die Arbeit von auch, wobei so viel in der Richtung, da ist später sehr, sehr viel Stücke, die eher so expressive, rhythmische Sprachen hatten, die Kluge und der Mond, also ne, diese andere Stück, die er gemacht hat. Aber auch heute geht es natürlich nicht um dieses berühmte Stück, es geht um eine große Entdeckung für mich, die fast ein Zufall war. Es geht um die Zeit davor, also die Carmina Burana sind aus den 30er Jahren, ich glaube, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, ich glaube 36. Und Orff ist Jahrgang, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, also ich glaube 1895 bis 90er Jahren, glaube ich, oder Ende der 80er Jahren, also 20. Jahrhundert. Und lebte in München, hat die ganze Zeit, also sehr viel, also meistens seine Zeit in München verbracht und ist bekannt als Komponist, aber überwiegend auch als Musikpädagoge. Und in diesem Zusammenhang hat Karl Orff, jetzt muss man nicht unbedingt wissen, aber 1925 mit Dorothee Günther eine Schule, die Günther, sogenannte Günther-Schule, gegründet. Und in dieser Schule, das ist eine Ausbildungsstätte vom Bund für freie und angewandte Bewegungen. Und die Idee ist dabei, also die Idee, die ich toll fand, ist, dass das musikalische, rhythmische Gefühl aus der Bewegung heraus zu entwickeln. Das war diese Idee, dass, also Bewegung mit Musik, mit Rhythmus und Körper in einem zu bringen. Da ist eine Schülerin von dieser Schule, das ist die Gunil Kethmann, die dann später mit Karl Orff Anfang in den 30er Jahren andere neues Modell für musikalische und Bewegungserziehung entwickelt. Das war die sogenannte Karl Orff Schule oder der Karl Orff Schulwerk. Und richtig sich entfalten hat die ganze Geschichte sich erst nach dem Krieg in den 50er Jahren, nachdem ich habe diese Bände auch gekauft, 5 Bände mit den ganzen Liedern da drin, Karl Orff Schulwerk. Also jetzt denkt man, okay, das ist eigentlich Kindermusik, was sollen wir damit anfangen? Und der später hat man festgestellt, dass dieser Begriff letztlich missverständlich wurde. Es geht, also ich erkläre nochmal, was die Idee ist. Diese Karl Orff Schulwerk fängt mit der Einsicht, dass Musizieren und Tanzen elementare Ausdrucksform des ganzen Menschen, all seinen körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte sind. Und die Idee ist, dass Sprache, Musik und Tanzen, Bewegung bei Kindern keine Differenzierung finden. Die Kinder können das auch sagen. Es geht nicht um eine Art Musik zu bringen, wo die Kinder bestimmte Noten widerspielen oder eine Partitur haben, sondern es geht um Musik kreieren. Und dann denkt man, okay, ich fand das trotzdem spannend, habe reingehört und habe da wirklich traumhafte Stücke gefunden. Später gab es also in den 60er Jahren wurde, weil diese Musik sehr oft auch in großen Konzertsäle gespielt wurde. Der Karl Orff Schulwerk war ein Riesenerfolg, ist in fast allen Ländern übersetzt worden und angewandt worden. Ihr seid ja in der Zeit ungefähr groß geworden, 70er Jahren. Seid ihr in Kontakt gekommen mit diesem Karl Orff Schulwerk? Also mit den Orff-Instrumenten sicherlich, oder?
Also wir mussten Chorsingen machen in der Grundschule und haben dann so im Kanon dann Tomatensalat und so weiter gesungen. Aber Karl Orff ist uns nicht begegnet. Leider.
Nee, ich auch. Ich meine, ich war größtenteils in der 70er Jahr unterwegs mit Family. Deswegen ist es mir auch kein Begriff. Nee, kann ich nicht so sagen. Ich bin immer noch gespannt auf den Bezug zu Rockmusik.
Der Titel heißt Orff und Kethmann von Schulwerk zu Musica Poetica. Und das ist der Punkt. Also irgendwann hat man es verstanden, okay, diese Musik wird hier nur als Kindermusik letztendlich abgestempelt, wo man verstanden hat, wo man sagt, okay, das ist keine, natürlich, es ist auch ein Teil der musikalischen Erziehung für Kinder, aber eigentlich geht es um schon eine Musikrichtung, eine Idee für Musik schaffen, sehr viel Improvisation, die wenn man es gibt, ich habe mich da wirklich, ich habe große Leidenschaft, es gibt ein Buch von von Kateman in den 70er Elementaria, wo sie den Umgang mit den Materialien erklärt. Und die Idee ist wirklich, nicht in diese Routine zu fallen, sondern jedes Kind, jedes Mensch, jeder Mensch bringt einen eigenen Körper und eigene Möglichkeiten, Musik zu kreieren. Und daraufhin ist auch in den 60er auf 10 Platten Plattendokumentation entstanden. Das heißt Musica Poetica. Und Musica Poetica ist eigentlich aus den, ich glaube, 16., 17. Jahrhundert die Kompositionslehre für sprachgebundene Musik. Das heißt, man hat versucht, ein bisschen diese Idee von Schulwerk ein bisschen zu verändern, sagen, es ist nicht nur Kindermusik, das ist nicht nur diese, klar, es geht viel um Reimen zu Beginn, also wenn man die erste Bände schaut, das ist wirklich sehr, sehr einfache Reimen, die Kinder klatschen, stampfen, es geht um Bewegungen. Aber auch, wenn man sich durch diese 5 Bände durcharbeitet und wenn man speziell diese Plattensammlung, die dann in den 90er noch auf 6 CDs und mittlerweile überall auf den Plattformen zu finden ist, dann entdeckt man fantastische Stücke, die man natürlich mit einem anderen Ohr hören soll. Also es ist kein Rockstück und man muss immer im Kopf haben, was war die Idee? Also diese Idee von Verbindung zwischen Rhythmik, Musik und Bewegung und dass die Musik aus diesem Ganzen letztendlich nur ein Trend, dass nicht aus daraus kommt die Musik raus. Das wird entspannend. Es gibt tatsächlich ein Stück von diesem Karl Orff Schulwerk, was in mehrere Filmen als Filmmusik bekannt ist. Das heißt Gassenhauer. Ich kannte dieses Stück, also man kennt aus Filmen wie True Romance oder mehr andere Filmen. Aber ich spiele gleich, damit wir ein bisschen Idee bekommen von dem, was ich meine, spiele ich mal mein erstes Stück. Und das ist ein bisschen auch in Verbindung zu der Sendung von letzte Woche von Jim übers Vibraphon. Nämlich, ich muss das hier finden, 4 Stück für Xylophon, also nicht Vibraphon, die auch Instrument typischerweise sind ein bisschen einfacher. Und das ist das Stück Allegro. Und das gespielt wird das von dem Karl Peinkofer Percussion Ensemble. Seid ihr bereit reinzuhören? Mhm.
Ja. Also nehme ich mal direkt den Ball auf und gebe dir recht, das ist, erinnert einen an diverse Filmmusiken, wo du bestimmte Szenen hast, wo so bestimmte perkussive Elemente Spannung erzeugen und über die Art, wie es gegenläufig zum Teil gespielt wird, auch von der Instrumentierung, ist das spannend auf jeden Fall. Also sind so auch letztlich wie bei der Library Music,
ja, genau.
Soundvignetten, die du dann in bestimmten Momenten wunderbar einsetzen kannst. Hier gedacht eben in diesem Kontext dieser Musica Poetica und dieses Werkes für Schulungszwecke oder was weiß ich, beziehungsweise ja nicht Schulungszwecke, sondern als
musikalische
eine Idee,
Erziehung.
Ja, musikalische Erziehung, so ist es. Aber das funktioniert definitiv auch in anderen Kontexten und ist ja in auch im Rahmen bis hin zu Ambient-Stücken jetzt nichts Unbekanntes, dass dann diese Art von Rhythmik und ja gerade auch diese Gegenläufigkeit, also da passieren ja dann, ja wie soll man sagen, dass die Spannung erhält es nicht nur, weil du jetzt klöng, 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 klöng spielst, sondern weil es mindestens eine zweite Struktur gibt, wenn nicht noch viel mehr, das dann eben in eine ganz andere ja Weite bringen.
Und da sind eigentlich noch 4 Xylophonen letztendlich, die da spielen. Paul, magst du was?
Ich mag was sagen, ja, du wirst es nicht glauben. Aber ich stelle den ersten Rockbezug her.
Okay.
Peter Gabriel, 1980. Lead a Normal Life. Weiß ich, kennt ihr das?
Ja, das
letzte Stück
ich gut.
Auf dem Album,
genau.
Mit Kate Bush. Sehr ähnlich. Ich nehme mal an, er hat sich vorher Karl Orff angehört. Ich kann mir das anders nicht erklären.
Oder sogar damit groß geworden. Das oder ist in Amerika.
Jedenfalls, es ist sehr ähnlich. Es ist ähnlich, oder? Wenn man das im Kopf hat.
Ja, finde ich
schon. Also the normal life und diese Percussion kommt da sehr ähnlich drin vor.
Der Karl Orff Schulwerk war auch ich musste entdecken, auch in Frankreich bekannt, aber in Amerika wird, also, und das lebt immer noch. Es ist ja nicht so, dass, also, ich glaube, in Deutschland eher weniger, wo das entstanden ist, aber in Amerika ist das Karl Orff Schulwerk immer noch sehr aktiv, also ist immer noch ein Teil der schulische Bildung von Kindern.
Ich muss nochmal nachfragen, wird diese Musik im Schulunterricht, im Musikunterricht vorgespielt, oder was wird genau, mit dieser Musik gemacht?
Beziehungsweise diese Bücher, das ist aus dieser Dokumentation, das sind Snapshots, das sind die Ideen, die aus diese Konzept entstehen können. Also das ist nicht so, dass man die nachspielt in der Schule, sondern das sind quasi die beste Sachen, die da entstanden sind. Also natürlich die Kate Mann hat sehr viel mehr als Orff eigentlich komponiert in diese Stücke. Und aber was es hat sehr viel Freiheit. Man hört es auch. Es ist so eine Musik, die einfach so entsteht und sehr, und wenn man bedenkt, na, dabei wird in diese, es gibt hier, wir behaupten, zumindest einmal im Monat irgendwo gibt's ein Karl Orff Schulwerk Konzert, so Live-Performance, immer mit minimalistisch Besetzung, wie hier ein paar Xylophon, eine Choreografie, sehr viele, also sehr, sehr spannende Sachen eigentlich, die ich also, im
das
Netz
das heißt, entdeckt. Die Kinder werden animiert, das nachzuspielen oder sowas ähnliches.
Ja, aber das ist jetzt über, man muss sich vorstellen, das angefangen hat das Ganze als musikalische Erziehung. Und irgendwann, weil die Menschen, weil das es hört ja nicht auf mit der Schule, sondern irgendwann diese Menschen haben diese Idee verinnerlicht und da haben daraus ganz viel Musik. Die Idee ist nicht, wie man Musik spielt, den Kindern beizubringen, wie man ein Instrument spielt, sondern wie man musiziert, also wie man Musik schafft. Letztendlich, ne? Das ist und das finde ich. Und wie gesagt, es kann sein, dass Peter Gabriel einen Bezug dazu hatte, auch diese Erziehung, musikalische Erziehung genossen hat, wissen wir nicht.
Und das schließt auch einen Link zu vielen Ansätzen für zum Beispiel Ambient Music, wo auch oft tribalistische Einflüsse am Start sind, aber man könnte sich jetzt auch in diesem Stück, ich weiß gar nicht, wie lange es im Original
war. Eine Minute, wir haben es komplett gehört.
Ja, okay, so. Aber es wäre natürlich völlig denkbar, dass man das als Vorgabe gibt, hat eine bestimmte Anzahl von Musikern da am Start und die improvisieren 20 Minuten auf dieses Ding.
Das passiert
und dann
auch.
Würde sich das immer weiter verändern, so wie sich das auch eben bei Ambient-Geschichten verändern kann oder freierer Musik, wo eben freie Improvisation nach und nach eine Verschiebung vornimmt in einzelnen Rhythmikstrukturen und. Also jedenfalls, das ist schon sehr spannend und ja, es ist einerseits komplex und einerseits super, super
minimalistisch,
einfach und minimalistisch. Ja. Das ist interessant.
Genau, und daraufhin habe ich
mich... Entschuldigung, eine Frage habe ich noch. Gab es da irgendein Wechselspiel mit John Cage? Ich meine, der ist ja viel früher schon aktiv gewesen dann in seiner modernen Musik, aber als diese Sachen bekannt wurden, würde mich nicht wundern, wenn das auch so jemand wie John Cage dann irgendwie begeistert hat.
Das kann sein. Ich kenne auch, wie gesagt, diese Sachen sind, wir kommen auch gleich ein bisschen über Karl Orff zu sprechen. Diese Musik, also diese Idee ist sehr lange gedauert. Also das fing in den 20er an und das ist dann 30er hat ja auch seine große Zeit gehabt mit Carmina Burana und andere Kompositionen. Kam der Krieg. Und tatsächlich, diese Schulwerk ist erst, also die ist nicht direkt in den 50er Jahren als ein musikschaffendes Werk gesehen worden, sondern erstmal wirklich als ein musikpädagogischer Ansatz, also wirklich eine Methode für musikalische Erziehung. Und es gibt unzählige Platten, also die, also nicht jetzt nicht mehr neu, aber aus der Zeit, die kann man auch, ich habe viele davon tatsächlich auch mich besorgt. Und dann dann hat man das erstmal als eine Dokumentation letztendlich, Musica Poetica. Und ich glaube, diese Wechsel von Musica, von Schulwerk zu Musica Poetica war wichtig. Und in diese Reihe von Musica Poetica steht, um das ein bisschen zu unterscheiden von klassischer Kindermusik, steht von alten Kinderreimen über Sprachdenkmäler bis zur Dichtung von Sophokles, Goethe und Hölderlin. Na, das ist die Idee, dass man auch mit dieser Musica Poetica zeigt, das geht, nicht nur um einfache Kindermusik, sondern es geht auch um Sprache. Wir werden tatsächlich auch ein Stück hören, wo es von Matthias, also von ein Gedicht von Matthias Claudius hören, wo es auch um Sprache geht. Das ist super spannend, finde ich. Also sehr interessant.
Wie viele Stücke stellst du vor heute?
Also ich von den Schulwerk eigentlich noch zwei. Und dann, weil die zwei sind ein bisschen länger. Und am Ende komme ich noch zu einem anderen Stück von Karl Orff, der mich geflasht hat und den ich gern auch spielen möchte. Der ist nie so bekannt. Genau. Und Karl Orff, wenn man sich, ich habe mich immer gefragt, also wenn man, dann habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen mehr interessiert, also neben Carmina Burana, für was er gemacht hat. Und er hatte auch lange keinen Bezug zu seinen anderen Stücken, wie Die Kluge, ne? Also der hat ja sehr viel aus den Grimm-Brüder übernommen, auch Der Mond. Und dachte, aber je mehr man sich für Karl Orff interessiert, desto schneller oder einfach, es erscheint das Bild von einem ewigen Kind. Also ein Kind, der einen eigenen Kosmos hatte. Also wenn man sich seine.
Der das Interesse nicht verloren
hat. Ja, genau. Neues und der man kann sich die Frage, wo war er im Zweiten Weltkrieg? Na, es gibt nicht so klar, aber er war politisch überhaupt nicht interessiert. Er hat da überhaupt keinen Bezug dazu gehabt. Hat teilweise sowohl mit Organisationen gearbeitet, die Widerstand geleistet haben. Teilweise war er auch Kapellenmeister oder war als Komponist zuständig für nazi-nahe Institutionen. Der ist nicht durch die Denazifizierung Opfer geworden, aber das ist auch kein eindeutiges Bild. Und
also das hat seine Karriere nach dem Ende des Krieges nicht geschadet, nee, offensichtlich. Nee. Man hat sich irgendwie arrangiert, ja.
Ja, genau, aber der war, weil er überhaupt keinen Bezug dazu hatte. Also der war wie ein Kind, der hat das, ich glaube schon, dass er mitgekriegt hat, was teilweise passiert ist, aber hat sich, na, das ist, genau, und wenn man sieht, diesen Bühnenaufbau, in der Zeit Die Kluge und so, das ist zu kindisch teilweise. Es ist wirklich spannend. Und dann diese speziell im Bezug, man merkt, dass diese Schulwerk ihn schon, wir werden auch mit Sprache und sind da, die spätere Stück von Karl Orff, viele von denen, nicht allen, basieren auf expressive, rhythmische Sprache. Und das ist auch ein Teil der Karl Orff Schule oder des Karl Orff Schulwerks. Wir hören in einem zweiten Stück, das heißt Ekstatischer Tanz. Und das ist auch aus dem ersten, es gibt dann, also aus, an der ersten CD ist letztendlich. Und ja, wir hören rein und quatschen gleich darüber.
Erstens mal schweinegut aufgenommen und zum Zweiten, also ich persönlich finde das spannend, da müsste man jetzt viele dieser Soundvignetten sich mal reinziehen. Das hier hat sich wieder wie so eine skelettierte Version fast von Techno angehört, also und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Schlagwerker das gerne spielen, weil es auch trotzdem, je nachdem wie viel Schlagwerker eingesetzt werden, dann auch so eine Vielschichtigkeit hat. Und letztlich weißt du eben nie, was kommt jetzt. Ja, also das ist immer spannend.
Genau, das Stück heißt Lieder und Tänze. Es gibt immer verschiedene Beispiele. Ein bisschen diese Library-Style. Hier geht es um ekstatische Tanz. Und reine perkussive Arbeit. Kein Klavier, kein... Ne?
Also ekstatisch ist... Das ist für mich was anderes, muss ich gestehen.
Da muss man sich vorstellen, ja, ja. Die Leute, ja. tanzen dazu.
Ja, okay, gut. Mich hat das so ein bisschen, ich mache ja immer die Augen zu beim Hören, damit man sich konzentrieren kann, witzigerweise an abstrakte Kunst erinnert. Irgendwie habe ich ein Bild von mir gesehen, dass da jemand ein abstraktes Bild malt. Habe ich selten bei Musik. Fand ich sehr interessant.
Und eine der Besonderheit von dem Schulwerk, von diesem Schulwerk, was ich hier auch wieder finde, ist, das nutzt Einflüsse aus der ganzen Welt. Also hier gibt's ganz klare afrikanische Einflüsse in diese Musik. Was ich jetzt als Musiker super spannend, ich mache jetzt wenig Musik, ich mache nur noch Musik für mich letztendlich. Und dieses Stück ist die Basis für, also man kann da, wenn man da Klavier spielt, wenn man da ein bisschen darauf improvisiert, es ist der Hammer. Also eigentlich gibt es in dieser Library unglaublich viele Stücke, die man, auf denen man dann Overdub machen kann und unglaublich, ich denke, dieses Stück hat eine unglaubliche Dynamik und man kann damit super, super spielen. Das heißt, die, auch für die Weiterentstehung von Musik auf Basis von diesen sind die, finde ich, super geeignet.
Deshalb habe ich eben auch skelettierter Techno gesagt. Und zwar nicht ambient in dem Fall, sondern das war eine rhythmische Struktur. Da kannst du gut bestimmte Basspunkte setzen oder irgendwelche anderen flächigeren Strukturen und bastelst daraus dann eben mit diesem Grundbeat eine elektronische Kiste dann draus.
Ja,
also
ja, genau.
Du hast alle Möglichkeiten. Und das finde ich, das ist so eine Basis für ganz viel und finde ich wirklich spannend. Und ich betone nochmal, das ist eben auch nicht aufgenommen wie mit irgendwie einer abgedeckten Mikroshow, sondern es ist richtig gut aufgenommen. Und wenn man das gar nicht kennt, dann ist man noch umso gespannter, was kommt jetzt eigentlich? Wie lang war jetzt diese Soundvignette?
Die ist ungefähr 3 Minuten lang.
Okay, alles klar.
Und komponiert oder gedacht in den 50er Jahren. Also schon, ne, weil man geht einfach an die Musik ganz anders heran. Also oft ist es so, dass diese Musik erst wirklich durch Bewegung entsteht und dann diese Rhythmik, die sich mit verbindet. Also man schafft Musik auf einen neuen Weg und ich finde, das ist denen auch sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Aber das hat ja auch Eingang in den Techno gefunden, wo dann eben afrikanische Strukturen in dem Fall mit Techno verschmolzen werden, ob das Moritz von Oswald ist oder andere Künstler, auch sein Partner von Basic Channel, meine Güte, wie heißt er denn jetzt? Kann ich gleich nochmal nachtragen. Die spielen ja gerade mit diesen afrikanischen perkussiven Sounds und basteln darunter dann bestimmte Bassgeschichten. Wir haben ein Stück davon mal gehört in dieser Afrika-Folge, einer der Afrika-Folgen, die ich mal gespielt habe. Und wie du eben sagst, das ist eine super Basis und da kannst du alles Mögliche mitmachen.
Ja, ja, genau. Okay, wir machen jetzt weiter, weil es gibt das Thema Sprache ist auch wichtig und tatsächlich ist auch hier ein anderes Hören gefordert. Es wird nicht gesungen, wie man das kennt, sondern es sind teilweise, geht um Lyriker, Hölderlin, aber auch Matthias Claudius. Das heißt, hier muss man auch, wir waren ja schon ein bisschen, das ist gleich ein bisschen, vielleicht viele werden sagen, da kann ich damit nichts anfangen, was auch okay ist natürlich, aber es geht darum, es geht um die dichterische Qualität von dem, was hier genutzt wird als Basis für dieses Stück. Es geht auch darum, in der Lyrik, das ist ein ganz spezieller kondensierten Text mit einer ganz spezielle eigene Melodie. Die Lyriker haben nicht nur eine Idee gebracht, sondern diese Texte sind halb selber, sie selber singen letztendlich. Und wir hören ein Stück, der krasseste Stück von dem ganzen Podcast, was wir schon mal gespielt haben.
Jim bleibt sitzen und Raul steht auf.
Das Stück ist eigentlich Wingenlied bei Mondschein zu singen von Matthias Claudius. Gesprochen wird es von Sonja Korkelas. Und genau, wir hören rein und dann könnt ihr, genau, da gibt es noch ein Sprechstimme und ein Marimbaphon im Hintergrund, was, okay, was man hören kann.
So schlafe nun, du Kleine, was weinest du? Sanft ist die Mondenscheine und süß die Ruh. Auch kommt der Schlaf geschwinder und sonder Müh. Der Mond freut sich der Kinder und liebet sie. Er liebt zwar auch die Knaben, doch Mädchen mehr. gießt freundlich schöne Gaben von oben her auf sie aus, wenn sie saugen, recht wunderbar, schenkt ihnen blaue Augen und blondes Haar. Alt ist er wie ein Rabe, sieht manches Land. Mein Vater hat als Knabe ihn schon gekannt. Und bald nach ihren Wochen hat Mutter mit ihm von mir gesprochen.
Sie sagt, so. Also ich muss mir das mal organisieren, den Kram. Das ist, finde ich, super spannend. Ich fand das ganz toll und vor allen Dingen sehr modern. Das war jetzt, weißt du zufällig, wann dieses Stück aufgenommen wurde? War das noch 50er oder ist das schon später?
Das kann ich dir sagen. Diese Sachen hier sind, also die sind auf jeden Fall moderner. Die sind, glaube ich, aus den 70er, 80er Jahren aufgenommen worden.
Okay, also finde ich super spannend und über diesen ganz einfachen, aber eben nicht banalen Rhythmus, der mit diesem einen Instrument gelegt wird, mit dieser sehr guten Stimme auch, diesen Text drüber zu legen, finde ich total
sehr gut,
faszinierend.
Genau,
also fesselt.
Genau, diese Text hat eine eigene, so klar, das ist auch, das ist nicht einfach so gesprochen, ne? Das ist, der hat eine eigene, diese Text durch die Silben, durch die Konsonanten, durch die Vokalen, die von dem Lyriker ausgesucht und gewählt, hat eine eigene Melodie und wird zusammen mit so Marimba von da kombiniert, sehr schöne Intonation, auch sehr schöne, sehr schön Gedicht davon abgesehen. Und das geht um Mutterschaft, um Mond, um Natur, um, also wirklich, wirklich sehr schön.
Also es gab ja auch in den 50er, 60ern, auch in den 70ern immer wieder Jazzplatten, die mit normalen Sprechern besetzt wurden, funktioniert genauso. Aber hier ist es eben, wie gesagt, das Skelettierte, das Minimale an der ganzen Geschichte trotzdem sehr beeindruckend und ja, vielleicht kleine Ergänzung. Die afrikanische Note eben, das war Marc Ernestos zum Beispiel mit N'Daga. Das war ein Stück von einer LP von denen, die ich gespielt habe, wo eben diese repetitiven Rhythmen aus der afrikanischen Ecke wunderbar kontrastiert wurden, auch mit bestimmten Bassgeschichten, die dann über Marc Ernestos kamen und so einen ganz leichten Techno-Touch haben. Aber das zeigt eben die Ursprünge eher hier.
Ja.
Und auch so ein afrikanischer Rhythmus als Ursprung für vieles, was in der Popmusik auch eine Rolle spielt. Und mir hat das super gefallen und die Stimme und der Text, das kommt gut rüber. Ich muss mich mal mehr mit befassen, glaube ich.
Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, du kommst, es kommt mit irgendwas Lautmalerischem, wo mit der Sprache Laute gebildet werden, die jetzt nicht unbedingt kennbar einen Sinn ergeben, aber das war ein Gedicht mit Musikuntermalung für mich. Kann man machen.
Dann
ja.
Wären wir bei Ernst Jandl.
Ja, oder so. Genau. Genau, den Jandl hatte ich. Insofern, ich kann jetzt nicht ausflippen, lieber Jim, wie du. Also ja, bei mir klingelt das nicht.
So
ich
ist
das ist not my cup of tea. Da muss ich leider Gottes mich ein bisschen zurückhalten. Wenn ihr das offensichtlich euch beiden gut gefällt, dann ist das schön. Dann die Begeisterung kann ich da überhaupt nicht nachvollziehen. Ich war auch auf einem ganz anderen Trip. Ich dachte, wir kommen jetzt mit experimentellen Wortbildungen, um zu gucken, wie auch die Sprache Musik bildet. Oder irgendwie so auf diesem Trip war ich, ne?
Also Bild Musik. Aber das ist klar. Ja, ja. Das ist, also was ich super spannend finde, ist die Sprachartikulation, das Spiel mit den Worten, also das ist ja nicht gesungen. Und trotzdem, für mich gibt es eine Melodie.
Es passt auch, ohne Zweifel, ja, klar.
Mit einem wirklich super Text und auch in Bezug zur Geschichte mit modernerem Instrument. Sehr, sehr spannendes Werk, finde ich.
Genau, Entschuldigung, wenn ich noch einmal reingrätsche. Das, was Raul gerade sich überlegt hatte, was er erwartet hat, das würde auch auf diese Sache funktionieren. Man könnte den gleichen Rhythmus spielen und man könnte dann jandelmäßig nochmal lautmalerisch noch aktiver sein. Das würde da genauso funktionieren. Hier haben sie es aber eben anders gemacht und haben eine sehr schöne Frauenstimme, die zu diesem lyrischen Werk passt, eben, also es wäre ganz an, würde ja ganz anders wirken, wenn diese, der gleiche Text nur in der Tonspur liefe und dieses Rhythmische wegfiele. Allein diese Kombination damit, das ist der Deal hier. Und auch eben auf dieser minimalistischen Basis funktioniert es super gut. Es würde auch funktionieren, wenn eine Jazzband da spielen würde. Das würde in bestimmten Kontexten auch funktionieren. Und wie gesagt, gab es ja auch schon auf diversen Platten. Aber hier finde ich gerade diesen minimalistischen Ansatz so beeindruckend, dass es nur mit diesem wenigen so beeindruckend rüberkommt, also für mich zumindest.
Wir hören jetzt zum Abschluss, also wir gehen jetzt aus dem Karl-Orff-Schulwerk oder Musikerpoetika ein bisschen weg. Wir hören ein späteren Stück von Karl-Orff, also da ist die Gunhild Kethmann gar nicht dabei. Das nenne ich Veni Creator Spiritus. Es hat einen religiösen Bezug, wobei Karl-Orff selber auch überhaupt nicht religiös war oder überhaupt keinen Bezug zur Religion hatte. Dieses Stück ist super spannend, weil das ist eine Aufnahme von 75 mit dem Prag Philharmonic Chor und es ist unglaublich jazzy und groovy. Das kombiniert mit Chor, also ich war geflasht von diesem Stück. Das kam zufällig auf Spotify, weil ich da sehr viel von Karl-Orff gehört habe. Und auf einmal kam dieses Stück und dachte, ist das überhaupt noch von ihm? Was ist das für ein Stück? Und war auch sehr, sehr überrascht. Vor allem, man hört auch ein bisschen Carmina Burana, ist noch in Verbindung zum Beginn. Man hat auch diese Idee von dem Karl-Orff-Schulwerk. Also, das ist ein schönes Stück für den Abschluss von dieser Sendung, wo man ein bisschen versucht, noch alles, wo man sieht, dass alles sich irgendwann noch geeinigt hat in seiner Musik. Seid ihr bereit?
Ja.
Der Raul ist bereit.
Jetzt kann ich nichts mehr erschüttern.
Konsequent erweitert sozusagen.
Genau.
Und letztlich auch immer noch frisch, weil eben diese Verbindung mit diesen verschiedenen Takten und dieser Instrumentierung.
Schlagwerk,
genau. So ein bisschen frisch hält. Klar, jetzt ist nicht jeder irgendwie choral begeistert und das hat auch eine gewisse Schwere bei Orff dann immer, wenn dann ein Chor singt. Aber trotzdem total spannend und auch super modern geblieben. Also es ist jetzt nicht so total schlecht gealtert, sondern das funktioniert aus meiner Sicht immer noch.
Ich finde auch eine schöne Entwicklung aus Carmina Burana und wirklich ein, ja, spannend, also fast modern. Also man kennt auch, ich höre viel Arvo Pärt und dann das ein anderer Stil, aber trotzdem, das bleibt in der Zeit und irgendwie sieht man auch den Karl-Orff als Kind dahinter, der irgendwie fast ohne Boden, der kann ja wirklich so viel kreieren. Das ist wirklich Wahnsinn.
Karl-Orff, der Peter Pan der klassischen Musik. Ne?
Das ist die Erkenntnis, die wir heute mitnehmen.
Ja, sehr schöne Erkenntnis. Ich bin ja auch froh, dass ich hier bei euch sein darf. Nein, ich fand, der Kreis hat sich geschlossen mit den Carmina Burana des Anfangs und das, was du uns danach gespielt hast, war eine tolle, tolle Idee, das als Abschlussstück zu spielen. Guck, ich mag dich doch.
Ich weiß es.
Und vor allen Dingen auch die Kombination, das hat eben gesagt, von Chormusik, was man ja eher mit Musik aus vergangenen Zeiten verbindet, mit dieser sehr modernen, minimalistischen Musik, und das passt perfekt zusammen. Das war nochmal, woher war das jetzt?
Das ist also ein Stück, ne, von Karl-Orff. Diese Aufnahme ist von 75.
Ah ja.
Und auch sehr schöne Aufnahme, okay, davon.
Sehr abgesehen. Schön, ja. toller Abschluss. Also eine runde Sache hast du. Genau.
Ja, vor allen Dingen ein Thema, was wir auch nicht in jedem Musikpodcast zu hören
kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke für die Kompliment. Ich sage auch zu den Zuhörerinnen, für die Party, die noch dabei sind.
Wir grüßen euch
und sagen
Hallo Uli.
Bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Ja, dir vielen Dank für eine coole Sendung und euch bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Läuft. Bei euch auch?
Mhm.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.